Ich denke, je früher man ansetzt und je früher Jugendliche oder Kinder verstehen, dass wir alle gleich sind oder auch im Endeffekt, dass es vielleicht auch jeden, viele auch treffen kann, auch unerwartet, das hilft dann auch schon, Vorurteile abzubauen.
Oder wann auch immer du gerade diese Folge hörst, herzlich willkommen zu Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane.
Und mein Name ist Jan Steffens.
Hallo Jan.
Hallo, hi.
Ja, krass, oder? Wir sind heute schon in der 8. und damit, glaube ich, schon vorletzten Folge der 2. Staffel.
Ja, Wahnsinn, wie schnell das ging, ne?
Ja. Ich finde es auch unfassbar. Und in dieser 2. Staffel haben wir ja gesagt, dass wir so uns entlang einer menschlichen Biografie bewegen. Wir haben angefangen bei der Frühförderung. Und ja, wo sind wir denn heute gelandet?
Das Thema heute ist Heilpädagogik in der Psychiatrie oder in der Sozialpsychiatrie. Und dafür haben wir heute den wunderbaren Gast Sonja Garbatsch.
Die Gästin, bitte.
Die Gästin, ja, natürlich.
Steht auch im,
ich habe schon überlegt, ich habe neulich Mitglieder gegendert und da wurde mir gesagt, wie kann das denn sein? Und deswegen war ich jetzt gerade etwas irritiert.
Ich glaube, Gästin gibt es tatsächlich schon länger. Ich glaube, das Wort gibt es schon länger in der deutschen Sprache.
Ja, ich habe wirklich kurz überlegt, aber
Kann es dann.
Genau, Sonja, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung.
Ja, Sonja und ich kennen uns schon aus meiner Freiburger Zeit. Du bist ja noch in Freiburg, aus dem Studium Klinische Heilpädagogik.
Genau, und auch aus dem Bachelor.
Aus dem Bachelor, aber ich glaube aus dem Master, weil wir da so eine enge, kuschelige Gruppe waren, hatten wir da viel mehr miteinander zu tun als im Bachelor. Deswegen habe ich das noch so stark in Erinnerung. Und genau, Klinische Heilpädagogik, vielleicht ist das auch ein Stichwort für heute. Was ist das Klinische an der Heilpädagogik, auch an dem, was du tust? Und Sonja, vielleicht magst du erzählen, wie kommt es, dass du als Heilpädagogin oder dass du Heilpädagogik studiert hast und dann in einem psychiatrischen Feld gelandet bist, in der Sozialpsychiatrie? Das ist jetzt irgendwie nichts, wo wir irgendwie im Studium gehört haben, dass es so das klassischste Feld der Heilpädagogik ist. Also vielleicht magst du uns so deine Story dazu erzählen.
Ja, sehr gerne. Und zwar, also mit dem Studium der Heilpädagogik hab ich angefangen nach meinem FSJ und nach Praktika und nach ein bisschen Ferienarbeit und so weiter. Das habe ich, mein FSJ habe ich unter anderem in einem Sonderschulkindergarten, hieß es damals, gemacht mit und war dann auch in einer Schule tätig für blinde und sehbehinderte Kinder, also relativ klassisch heilpädagogisch, würde ich sagen. Ich habe mit Kindern gearbeitet, die einen speziellen Förderbedarf hatten. Und genau, und dann war mir klar, ich möchte gerne Heilpädagogik studieren. Das hat dann auch geklappt. Genau, und in das Feld der Sozialpsychiatrie bin ich gekommen, tatsächlich erst über das Studium. Es war mir vor dem Studium nämlich nicht klar, dass das auch ein Feld der Heilpädagogik ist oder sein kann. Und zwar unser ehemaliger Dozent bzw. ehemaliger Studiengangsleiter, der hatte da ja seinen Schwerpunkt.
Ja, ich habe einen Verdacht, wen du meinst.
Ja, genau.
Der Herr Professor Dr. Clausen, oder?
Genau, ja, der Herr Clausen. Und der hatte seinen Schwerpunkt darauf gelegt und ich fand es von Anfang an total interessant, weil mir das einfach im Vorfeld absolut nicht klar war, dass es auch ein Feld der Heilpädagogik sein kann. Und eigentlich so ab der ersten Vorlesung habe ich mich total für diese Thematik interessiert, wollte viel darüber lernen, beziehungsweise hauptsächlich eigentlich verstehen, was bedeutet so ein Alltag, was kann so ein Alltag bedeuten mit einer psychischen Erkrankung. Das hat mich hauptsächlich so interessiert, das zu verstehen. Ich habe dann auch mein Praxissemester in dem Feld gemacht, beziehungsweise mein Praxissemester jetzt an meiner jetzigen Arbeitsstelle tatsächlich.
Ah, okay.
Ja, genau. War dann da, glaube ich, ein knappes halbes Jahr hat man ja das Praxissemester und habe da dann schon Einblick bekommen und war dann nur noch mehr interessiert, sage ich jetzt mal. Und die zweiten, die studienintegrierte Praxis, da hat man ja, glaube ich, einen Termin die Woche gehabt, über 2 Semester. Praktische Erfahrung gesammelt und auch das habe ich im Feld der Sozialpsychiatrie gemacht, bei einem anderen Anbieter, aber auch quasi im begleiteten Wohnen und ja, bin dann dabei geblieben. Im Master hatten wir dann ja, glaube ich, auch nochmal einen kleinen Schwerpunkt, der da drauf gelegt war. Die Schwerpunkte im Studium waren aber immer klein, also Herr Clausen und Herr Effelsberg damals, glaube ich, gell? Die kannten sich damit aus und haben uns das näher gebracht, uns Studenten, aber es hätte für mich immer ein bisschen mehr sein können, weil ich es tatsächlich einfach interessant fand und genau, bin dann übers Studium auch dabei geblieben, jetzt seit ungefähr 9 Jahren und bin immer noch in dem Bereich.
Ja, spannend, dass du sagst, dass du es so wahrgenommen hast, dass dieses Feld so wenig du repräsentiert gesehen hast in den Studiengängen. Wir fragen uns ja manchmal, warum sind diese Themen oder diese Tätigkeitsfelder so wenig präsent in der Heilpädagogik? Warum gehen da so wenige HeilpädagogInnen hin? Und vielleicht ist das so ein Ansatzpunkt, zu sagen, ja, wenn es das Bewusstsein schon in den Ausbildungen, in den Modulhandbüchern nicht gibt darüber, was es noch alles heilpädagogische Felder sind, dann ja, ist das Ergebnis vielleicht, dass die Leute da gar nicht hinkommen, nicht hinfinden.
Ja, und ich erinnere mich, als ich damals meine Stelle für das Praxissemester gesucht habe, und ich meine, das ist heute immer noch unverändert so, in Kliniken werden Heilpädagogen meines Wissens nach nicht genommen, also in Psychiatrien, sondern Sozialarbeiter natürlich für den Sozialdienst. Heilpädagogen, das war mir damals, glaube ich, nicht möglich, mich dort, beziehungsweise ich glaube, ich habe mich beworben, wurde aber nicht genommen, weil die, glaube ich, damals gesagt haben, Heilpädagogen nehmen wir nicht, wir interessieren uns, wenn dann, für Sozialarbeiter. Aber im ambulanten Setting ist das anders.
Okay, ja, spannend.
Ja.
Ja, wir haben ja immer am Anfang gleich so, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, wobei ich nicht glaube, dass wir da heute Schwierigkeiten mit haben werden, aber diesen Elevator-Pitch, in dem die Gästin 90 Sekunden Zeit hat, um eine Frage zu beantworten. Und ich bin jetzt am Überlegen, eigentlich wollte ich eine andere Frage stellen, aber ich stelle jetzt mal die Frage auch für die Personen, die jetzt gerade zuhören und vielleicht gar nicht wissen, was ist denn Sozialpsychiatrie? Also was ist der Unterschied zwischen so einem klinischen Setting in der Psychiatrie und der Sozialpsychiatrie? Kannst du das in 90 Sekunden formulieren? Wir können danach dann ja auch noch da weiter drüber reden.
Okay, also meinem Verständnis nach ist das klinische Setting ganz klar, wie man es schon hört, auf die Klinik beschränkt, beziehungsweise auf den Klinikalltag. Genau. Und das sozialpsychiatrische Setting ist meinem Verständnis nach alles außerhalb der Klinik, was mit der Psychiatrie zu tun hat, beziehungsweise mit den Angeboten für Menschen mit psychischer Erkrankung, sei es ambulant begleitetes Wohnen, seien es Freizeitangebote, sei es eine Tagesstätte, sei es ein Zuverdienstbereich beziehungsweise eine Werkstatt. Das ist für mich dann, ne, das, was die Sozialpsychiatrie bedeutet. Und auch vermehrt natürlich so Lobbyarbeit zu leisten, Gremienarbeit, sich zu vernetzen, Stigmatisierungen abzubauen, sich auch politisch aktiv zu werden, um die Belange von Menschen mit psychischer Erkrankung auch zu verbessern. Genau, also alles, was mit dem Thema psychischer Erkrankung zu tun hat, außerhalb eines klassischen Krankenhaussettings und außerhalb dieses stationären Rahmens.
Ja, super. Du hättest noch ein paar Sekunden, aber wir können da ja auch schon einsteigen an der Stelle
Boah, da
mit
war schon so viel
Fragen.
drin, boah.
Da war schon so viel drin, genau.
Ja.
Ihr seid so wertschätzend.
Wir sind
Genau,
Teilpädagogen.
wir sind Heilpädagogen. Nee, aber wirklich. Man hat ja wenn man so an Psychiatrie denkt, schon auch sehr schnell, also gerade auch aus dem Kontext so der Heil- und Behindertenpädagogik kommt, schon sehr schnell auch so Vorstellungen, die jetzt mit Fremdbestimmung, Stigmatisierung und Zwang und so weiter assoziiert werden könnten. Das hört sich ja jetzt in der Sozialpsychiatrie erstmal so ein bisschen anders an. Ohne dass, wir können auch gleich noch über die Psychiatrie heute reden, aber was versucht ihr da anders zu machen in der Arbeit?
Unsere Schwerpunkte sind natürlich die Selbstständigkeit zu fördern oder zu erhalten. Also es ist oftmals eine sehr kleinschrittige Arbeit. Jetzt, weil ihr jetzt das Thema Klinik eingebracht habt und den Unterschied, also man muss aber auch, also ich glaube nicht, dass man beide so irgendwie, beide Angebote gegeneinander ein bisschen aufwiegen kann, sondern beides, beziehungsweise jedes Angebot hat seine Berechtigung und auch Notwendigkeit in diesem großen Netzwerk an Unterstützungsmöglichkeiten. Und man darf nicht vergessen, bei aller Kritik, die man vielleicht von damals noch im Kopf hat. Es hat sich ja mit den Jahrzehnten Gott sei Dank einiges verändert. Es wurden andere Standards gesetzt heutzutage. Und oftmals ist die Klinik einfach der Ort, der noch zur Verfügung steht, wenn es ambulant auch einfach nicht mehr geht. Und auch viele suchen sich natürlich, also wissen das auch unsere Klienten und wissen auch, dass sie dort auch immer genommen werden. Natürlich teilweise, je nachdem welche Klinik, auch mit Wartezeiten verbunden. Aber wenn es ihnen ganz, ganz schlecht geht, dann wissen sie, dass sie dort auch aufgenommen werden und sind dafür dann auch dankbar. Also natürlich gibt es da Unterschiede, aber das ist der Ort, der dann bleibt, wenn quasi alle möglichen Unterstützungsangebote nicht mehr greifen. Und deswegen hat jedes Angebot seine Berechtigung. Wenn die Menschen stabiler sind, verlagert sich natürlich das alles auf den ambulanten Bereich, auf die Sozialpsychiatrie. Und ja, jetzt bin ich total ausgeschweift. Wie war die anfängliche Frage?
Ja. Das ist gar nicht schlimm. Wir sind da, um auszuschweifen. Okay. Genau. Hast du gerade jemanden bestimmten im Kopf, Sonja?
Unser Schwerpunkt. Ja, Entschuldigung.
Ja, wolltest du noch was zu Ende sagen?
Achso, genau, also ich glaube, der heilpädagogische Schwerpunkt in der Sozialpsychiatrie, oder? War das die anfängliche
Frage? Ich glaube, da waren wir noch nicht mal.
Okay.
Bei der Frage, aber das ist eine sehr spannende Frage, zu der wir heute kommen. Was ich mich gerade gefragt habe, ob du eine spezifische Klientin oder einen spezifischen Klienten gerade im Kopf hattest, als du erzählt hast, wenn es ambulant nicht mehr geht, wenn die Sozialpsychiatrie diesen Unterstützungsbedarf nicht mehr auffangen kann, dann ist die Klinik vielleicht doch das Richtige. Hast du da irgendwie eine Geschichte im Kopf oder einen Fall im Kopf?
Ja, also da gibt es beide Seiten. Klienten, die sagen, auf gar keinen Fall in die Klinik. Und Klientinnen, die auch sagen oder von sich aus auch so uns signalisieren, quasi, ist jetzt mehr oder weniger ein Zitat, wie ein zweites Wohnzimmer. Die kommen dann meistens auf dieselbe Station. Die kennen seit Jahren oder Jahrzehnten. Wir arbeiten ja wirklich mit Menschen, die schon seit Jahrzehnten auch erkrankt sind und die dann auch schon Mitarbeiter sehr gut kennen in den Kliniken und die Rahmenbedingungen dort und die Örtlichkeiten. Und wir haben auch einige, die gehen dort, die fühlen sich dort aufgehoben, ja. Aber es gibt beides, wie gesagt. Also das lässt sich nicht gegeneinander aufwiegen, sondern hat alles seine Berechtigung.
Und wie lang geht dann so ein Klinikaufenthalt? Ist das dann etwas Längeres? Bleibt dann so lange die Wohnung leer stehen? Oder?
Ja, die Wohnung ist dann in der Zeit leer, genau. Und also ganz unterschiedlich. Also ich würde jetzt mal sagen, im Schnitt vielleicht so, je nachdem, was auch ansteht, wenn jetzt eine Medikamentenumstellung ansteht, dann auch länger. Aber sagen wir mal zwischen 2 und 6 Wochen vielleicht.
Okay, ja.
Oder auch je nachdem, es gibt auch Bewohner, die dann auch länger tatsächlich das in Anspruch nehmen und auch dort bleiben, solange die Empfehlung ausgesprochen ist. Ja. Um dann wieder stabil in den Alltag starten zu können. Mit uns, sozusagen.
Ja, dann kommen wir doch mal auch zu der Frage, was sind so heilpädagogische Handlungskompetenzen, die einem helfen in der Sozialpsychiatrie? Also wo sind da so die Schnittmengen auch? Gibt es da auch vielleicht Ähnlichkeiten in dem Ansatz, wie man arbeitet?
Also, genau, also sicherlich, was wichtig ist als Heilpädagogin oder auch egal, welche Berufung, welche Profession man erlernt hat, zum einen Teamfähigkeit, man muss sich gut absprechen können mit seinen Kollegen. Es sind viele Absprachen notwendig, vor allem wenn man im Tandem beispielsweise betreut. Reflexionsvermögen, man muss sich ständig eigentlich selbst hinterfragen, das gelingt einem mal besser, mal weniger gut. Da ist dann unabdingbar eben auch der Austausch mit den Kollegen, beziehungsweise auch erfahrenen Kollegen, die einen dann, oder Supervisionen, genau, die einen dann auch wieder so ein bisschen, wenn man zu nah dran ist, dass man auch so ein bisschen wieder von außen so den Blickpunkt auf die Dinge bekommt. Das gut zu reflektieren ist unabdingbar, genau. Empowerment, Förderung, Selbstständigkeit sind so Stichworte, Teilhabe fördern. Was auch wichtig ist, zu wissen oder zu können oder sich mit der Zeit anzueignen, auch Dinge aushalten ist in dem Beruf mit Menschen, glaube ich, wenn man irgendwas mit Menschen tut, arbeitet. Unabdingbar, Sachen aushalten können, sei es Gefühle, eigene Gefühle, die entstehen mit dem Gegenüber oder auch einfach die Kleinschrittigkeit auszuhalten, nicht zu viel verändern zu wollen, auszuhalten, dass erwachsene Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen können, auch wenn wir sie gerne in eine andere Richtungen beraten würden, solche Dinge auszuhalten einfach, in der Beziehung zu bleiben.
Gibt's bei dir speziell, Sonja, so ein Thema, wo du merkst, da, also du machst das ja schon ewig lang, also
Ja.
bist da ja schon Profi. Und würdest du aber sagen, dass es trotzdem so ein Thema gibt, wo du merkst, oh, da bin ich und mit meinem Aushalten sehr gefragt, oder ist etwas, worüber ich öfter reflektiere oder wo ich mir mal eine Supervision hole?
Ja, also ihr kennt ja sicherlich das Phänomen der Gegenübertragung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im Studium auch mal einen sehr interessanten, lehrreichen Text dazu gelesen habe. Allerdings versteht man dieses Phänomen, dieses psychologische Phänomen, erst wenn man wirklich selber drinsteckt mit eigenen Gefühlen, in der eigenen Situation. Und vor allem, man versteht es erst, wenn man mit sich erfahrenen Kollegen austauscht, das gut reflektiert und in der Supervision das psychodynamisch sich das alles ganz genau anschaut, dann versteht man dieses Phänomen eigentlich erst. Und das zu verstehen, ist, glaube ich, unabdingbar wichtig, egal, sei es auch als Privatperson oder wenn man einen ganz anderen Beruf hat. Immer wenn man irgendwas mit Menschen macht, ist das hilfreich, das zu verstehen. Und ich glaube, das wäre auch interessant, darüber vielleicht mit einer Psychoanalytikerin oder sowas, einen separaten Podcast zu diesem Thema zu machen.
Okay, danke für die Empfehlung.
Schreiben wir uns das auf.
Ja, genau, weil man muss sich auch bewusst sein über den eigenen Rucksack, den man in die Beziehung mit einbringt. Über den muss man sich auch bewusst sein, weil der steuert dann auch Verhalten und Gefühle und Impulse und Handlungen. Den muss man gut reflektieren und also wie anspruchsvoll und komplex unsere Tätigkeit ist, das habe ich tatsächlich erst nach einigen Jahren erfahren und stelle es immer wieder fest. Genau.
Hast du ein Beispiel dafür, wie so einen Prozess der Gegenübertragung in der Arbeit uns auch völlig aus der Bahn bringen kann?
Ja, also ich habe mal irgendwo einen schönen Satz gelesen, meine Ge oder Gefühle beeinflussen das Handeln anderer. Und den Satz fand ich total vielsagend und spannend. Sei es, also negative Gefühle sind ja für mit oder allgemein für Menschen oftmals schwer auszuhalten. Negative Gefühle wie Angst oder Wut oder sowas. Und das kann auch in der Zusammenarbeit passieren. Und das muss man dann eben gut reflektieren, überlegen, wo kommen diese Gefühle her. Und die dürfen jetzt mal sein, die gehen auch wieder vorüber. Und dass man sich dann dem bewusst ist, dass man quasi nicht direkt ins Handeln übergeht. Sondern erstmal innehält und reflektiert und nicht direkt quasi in Handlungen gehen muss. Aber das kann auch mit einfach mit Druck sein, der auf uns übertragen wird. Und auch da, dass man nicht direkt ins Handeln übergehen muss, sondern überlegen, was macht, sich eventuell austauschen mit Kollegen und was ist dann in der Situation hilfreich und was ist auch kontraproduktiv. Genau, also was ich auch wichtig finde in unserer Arbeit ist, das hat oftmals so eine negative Einfärbung, wenn man im sozialen Bereich arbeitet, wenn man dieses Wort benutzt, aber das gehört für mich zum professionellen Arbeiten, ist die Abgrenzung beispielsweise und auch die Klarheit. Also Grenzen setzen hört sich jetzt erstmal so ein bisschen unsympathisch an. Im sozialen Bereich, aber es macht für mich auch professionelles Arbeiten aus.
Okay. Sonja, magst du uns mal so einen Tag beschreiben? Also vielleicht gibt es sowas nicht wie einen klassischen Arbeitstag, aber ich merke, ich brauche so ein Bild davon, was machst du da eigentlich, wenn du morgens, weiß nicht, ob du ins Büro gehst oder ob du direkt schon einen Hausbesuch machst?
Ja, gerne. Also tatsächlich sieht jeder Tag ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt auch noch so leichtes Schichtsystem, sage ich mal. Es gibt eine Früh- und eine Spätschicht sozusagen. Wenn man morgens kommt, natürlich, entweder hat man direkt einen Hausbesuch oder jemand kommt direkt ins Büro morgens. Oder was bei uns ja auch möglich ist, sind so diese Zwischendurchkontakte. Jemand kommt einfach mal auf 10 Minuten vorbei ins Büro oder ruft kurz mal an. Also diese Zwischendurchkontakte, die machen unsere Arbeit auch lebendig und sind auch ein großer Teil, den wir genau, damit Leben gefüllt wird dann. Und so, was wir mit den Menschen machen, ist komplett unterschiedlich. Also das ist so breit gefächert. Je nachdem, was auch gewünscht ist oder auch sinnhaft ist, von der Begleitung zum Einkauf oder gemeinsam mit der Straßenbahn irgendwo hinfahren, in der Stadt was erledigen, eine Überweisung tätigen oder im Haushalt was unterstützen. Netzwerkarbeit mit Ärzten, mit gesetzlichen Betreuern. Wir haben auch Besprechungen, feste Besprechungen, entweder mit dem gesamten Team oder auch mit den kleinen Teams. Ich teile mir mit meinen Kollegen ein Büro, da sind wir auch jeden Tag im Austausch, der sehr wichtig ist. Supervisionen. Ja, also die Arbeit ist sehr breit gefächert, inhaltlich auch, ja.
Du hattest jetzt vorhin von Lobbyarbeit gesprochen auch dem Versuch, Stigmatisierung abzubauen.
Ja.
Was sind das so für Stigmatisierungen, auf die Personen treffen, mit denen ihr arbeitet und was kann man da tun? Empowerment ist auch schon gefallen. Also gibt es da, kannst du dazu was erzählen? Ja.
Also was wir natürlich im begleitenden Wohnen vor allem, aber auch wenn man anders mit den Menschen zusammenarbeitet, immer wieder feststellt, ist natürlich die Diskriminierung am beispielsweise Wohnungsmarkt. Also der Wohnungsmarkt ist ja so oder so schon angespannt und erst recht für Menschen, die vielleicht nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten und so weiter. Zum Thema Lobbyarbeit. In unserer Einrichtung gibt es zum Beispiel auch ein Angebot, das nennt sich Verrückt na und. Das ist ein Schulprojekt. Ich selber nehme nicht daran teil, muss ich sagen, aber meine Kollegen sind da sehr engagiert. Die werden eingeladen von Schulen und die verbringen dann einige Zeit in Schulklassen als Team, auch mit Betroffenen. Also das ist dann auch, da gehen nicht nur die sogenannten Professionellen hin, sondern auch Betroffene nehmen an diesem Schulprojekt teil und da geht es einfach darum, schon sehr früh in den Klassen, in der Jugend anzusetzen, dass so Stigmatisierungen oder Vorurteile auch abgebaut werden können, schon bereits in den Schulen, dass die Schüler einfach merken, wir sind ja irgendwie alle gleich, oder das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da jemand aus dem Team eine psychische Erkrankung hat und so weiter. Dass einfach schon früh auch so Muster versucht werden, durchbrochen zu werden. Genau, ich denke, je früher man ansetzt und je früher Jugendliche oder Kinder verstehen, dass wir alle gleich sind oder auch im Endeffekt, dass es vielleicht auch jeden, viele auch treffen kann, auch unerwartet, das hilft dann auch schon, Vorurteile abzubauen.
Wie sehr haben denn gerade auch so die, wenn du dir die Personen gut kennst und auch die Biografien gut kennst, wie sehr haben auch so Lebensbedingungen damit zu tun, ob jemand auch eventuell psychische Auffälligkeiten oder auch eine psychische Erkrankung entwickelt? Und arbeitet ihr damit auch? Also sagt ihr, sind das auch so Sachen, die, über die dann gesprochen wird? Also bei sowas wie diesem Verrückt nach und oder vielleicht auch in der Arbeit selber?
Ja, also die Faktoren, wie so eine psychische Erkrankung entstehen kann, sind ja vielfältig. Es gibt genetische Veranlagungen, dann gibt es biografische Ereignisse, die dazu führen können, je nachdem, wie man bestimmte Dinge verarbeiten kann. Also für die ganz genaue Erklärung bedarf es dann vielleicht auch einer ärztlichen Einschätzung. Aber die Faktoren sind einfach multifaktoriell und kann sehr viel mit reinspielen, genetisch und die Umwelteinflüsse und so weiter. Und wir erfragen die Biografien unserer Klienten, beziehungsweise bei manchen erfahren wir auch erst nach Jahren der Zusammenarbeit biografische Details tatsächlich, einfach mit der wachsenden Arbeitsbeziehung und dem wachsenden Vertrauen, welches bei uns in der Zusammenarbeit entsteht.
Also Biografiearbeit, höre ich raus, ist so doch auch ein wichtiger Ansatz,
ja, auch ohne das zum so Verstehen. Zu erzwingen. Ja, auch so ein bisschen zum Verständnis, zum Nachvollziehen können und ja, sich ein gesamtes Bild machen zu können auch, ja.
Wie ist es eigentlich, habt ihr auch mit dem Thema Mehrfachdiagnosen zu tun im Sinne von Menschen, die von Behinderung betroffen sind und von psychischer Erkrankung?
Wir jetzt in unserer Einrichtung eher weniger, würde ich sagen.
Weil also ihr mehrfach darauf nicht spezialisiert seid oder hat sich's nicht ergeben?
Ich glaube beides. Was wir öfter natürlich, was auch öfter mal Thema ist, psychische Erkrankung und Sucht. Aber gut, auch da, also unser Schwerpunkt ist die psychische Erkrankung und nicht die Sucht. Also auch das muss, wenn die Sucht im Vordergrund steht, auch dann ist quasi, sind wir nicht mehr der richtige Ansprechpartner sozusagen. Da gibt es dann andere Experten.
Das wusste ich gar nicht. Also zählen Suchterkrankungen nicht auch zu psychischen Erkrankungen?
Ja.
Und auch nicht.
Ja, es gibt ja die Suchthilfe auch. Die sind dann nicht wir, sozusagen. Okay. Ja, und die Ursprungsfrage mit, ich glaube, einer kognitiven Behinderung.
Oder auch körperlich, ja. Aber klar, kognitiv, da ist ja die, da haben wir ja eine hohe Prävalenz oder ein hohes Risiko, dass es da auch zu einer Doppeldiagnose kommt. Also wenn ein Mensch eine geistige Behinderung hat, ist die Wahrscheinlichkeit ja doch größer, dass auch eine psychische Erkrankung dazukommt. Deswegen frage ich. Und auch, dass Menschen mit Behinderung ganz lange auch in Psychiatrien aufbewahrt wurden, in Anführungsstrichen. Deswegen, also ich frage so aus dieser Historie heraus, ist das spürbar auch in deinem Feld?
Ja, also das ist jetzt bei uns tatsächlich nicht der Schwerpunkt, muss ich sagen. Deswegen kann ich zu der Thematik jetzt vielleicht gar nicht so viel beitragen.
Was sind denn so die aktuellen Herausforderungen oder das, womit ihr viel zu tun habt in so einem Setting? Du hast ja jetzt gesagt, es geht, ihr habt nicht viele Personen, die jetzt irgendwie eine Doppeldiagnose haben oder auch so mit einer kognitiven Beeinträchtigung oder sowas. Habt ihr, was weiß ich habe jetzt neulich selber auch von Geschichten gehört, da geht es zum Beispiel viel auch um soziale Medien, um Computersucht, also dass Leute ganz viel am Computer sitzen, auch im Kontext von sowas vielleicht.
Also die Impulskontrolle ist in unserem Arbeitsfeld auch immer wieder Thema natürlich oder ploppt hier und da mal auf. Impulskontrolle im Sinne von exzessiv einkaufen oder beispielsweise eine Spielproblematik auch, in der man dann auch Geld verliert und so weiter. Also das ist dann eher so auf die Impulskontrolle, glaube ich, eher gemünzt. So
Was sind denn?
mit Computerspielsucht, das muss ich
Ja.
sagen, ist mir jetzt nicht bei
Okay.
unseren Menschen jetzt kein Thema bislang gewesen.
Und was sind so die häufigsten Diagnosen, die bei euch die Menschen haben?
Ja, ich glaube, man kann zwei große Felder benennen. Das ist zum einen die Schizophrenie und zum anderen die Persönlichkeitsstörung. Und beide bringen dann natürlich auch noch möglicherweise weitere Diagnosen mit, wie depressive Verstimmungen oder Ängste und so weiter oder Zwänge. Aber so diese Hauptdiagnosen sind, würde ich sagen, Schizophrenie und Persönlichkeitsstörungen, die dann auch noch weitere Themen mitbringen, sage ich jetzt mal.
Boah,
Und
nicht
viele
einfach.
Personen sind wahrscheinlich auch Psychiatrie erfahren, also wenn ihr
Ja.
auch Leute habt, mit denen ihr lange arbeitet, gibt es dann auch sowas wie auch Ängste vor der Psychiatrie und auch wieder in die Psychiatrie zu gehen. Also weil da stelle ich mir gerade dieses sozialpsychiatrische Setting halt als Vorteil vor, wenn jemand in seiner eigenen Wohnung lebt, einen sicheren Raum
Gibt's?
hat, feste
Ja.
Ansprechpartner hat und vielleicht ganz negative Psychiatrieerfahrungen gemacht hat und Angst hat, auch wieder in die Psychiatrie zu gehen, dass da gerade das Setting, was ihr anbietet, total hilfreich sein kann.
Das gibt es auch. Genau wie vorhin eingangs schon sagte, es gibt beides. Das gibt es auch. Man muss allerdings sagen, wir im ambulanten Setting können einen Klinikaufenthalt jetzt nicht ersetzen. Also unsere Kapazitäten sind dann auch beschränkt. Wir arbeiten nicht nachts und so weiter. Deswegen lässt sich das eine Setting, ich würde sagen, jetzt nicht vom anderen ersetzen. Was jetzt im Aufbau ist, beziehungsweise schon seit Jahren, ist sowas wie ein ambulanter Krisendienst. Aber auch da mahlen die Mühlen sehr langsam. Das würde dann sicherlich von Menschen in Anspruch genommen werden, einen Klinikaufenthalt für sich, sage ich mal, ausschließen möchten. Aber das ist alles noch im Entstehen. Ich glaube, im Norden Deutschlands ist sowas schon eher vertreten. Ich glaube, es gibt auch Unterschiede, glaube ich, zwischen Nord und Süd. Ich glaube, auch im Norden arbeiten, glaube ich, auch Heilpädagogen in Kliniken und so weiter. Ich glaube, das ist hier anders.
Der Jan nickt.
Oder noch am
Ich
Kommen.
mach
Ah
mal
ja. Also, ja.
Audiodeskription. Ich kenne mich mit dem Norden auch nicht so gut
Ja,
aus.
stimmt, wir sind. Ja, genau.
Ich hätte, also was mich gerade auch interessiert, jetzt wo du auch den Norden angesprochen hast, ich kriege das ja immer viel mit von so Fortbildung und oder wenn ich irgendwo auch in der Praxis bin, dass halt ganz viel sowas wie psychische Auffälligkeiten oder dann auch also eben halt häufig auch nicht diagnostizierte psychische Probleme bei Personen, die halt irgendwo im Bereich Wohnen oder in Einrichtungen für behinderte Menschen sind, dann also als Teil der Behinderung bezeichnet werden. Und da verändert sich gerade ganz viel, dass so dieses so ein Bewusstsein dafür entsteht, was ist psychische Entwicklung und wie kann man das auch unterscheiden von dem, ja, was halt vielleicht eine kognitive Beeinträchtigung ist. Und ganz viele Personen haben halt total mit Depressionen zu tun, aber eben auch mit Ängsten oder auch mit Psychosen. wie kann man, in, also hast du da eine Perspektive drauf und vielleicht eine Idee dazu, wie man gerade auch solche, also dass man, ohne die Leute alle in die Psychiatrie zu schicken, wie kann man, und es gibt leider sehr wenig Psychotherapie, auch für Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen, wie könnte man so eine Idee oder so ein Konzept wie die Sozialpsychiatrie vielleicht auch gerade für Personen, die noch zusätzlich eine kognitive Beeinträchtigung irgendwann mal diagnostiziert bekommen haben, wie könnte man sowas irgendwie für die anbieten, gestalten, also so eine Schnittstelle zwischen Sozialpsychiatrie und Heilpädagogik sich überlegen?
Ja, interessant. Also was ja auch immer wieder Thema ist, ist sind so Sachen wie Finanzierungen und wo werden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt und so weiter. Also sowas bräuchte dann ja auch gut geschultes Personal und sicherlich auch einen hohen Personalschlüssel und so weiter. Und das hat natürlich auch was mit den Finanzen zu tun. Und einer guten Vernetzung, einer guten Netzwerkarbeit und Vernetzung mit verschiedenen Einrichtungen, mit verschiedenen Professionen. Und auch das hat mit Zeit und auch im Endeffekt dann auch wieder mit Finanzen zu tun.
Apropos Finanzen, Sonja, läuft das auch, Sozialpsychiatrie, intensiv begleitetes Wohnen, auch über Eingliederungshilfe? Genau. Ist das auch? Okay.
Ja.
Also theoretisch ist da ja schon mal die Nähe da. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie eine komplett andere Struktur. Ja, das, also ich denke, das Thema interessiert uns natürlich aus heilpädagogischer Sicht, dieses Menschen, die von Behinderung betroffen sind und von psychischen Erkrankungen. Das ist, glaube ich, ein sehr präsentes Feld. Und gleichzeitig, wenn ich irgendwie an medizinische Institutionen denke, an Psychotherapien, an grundsätzlich Versorgungssysteme, ist da, glaube ich, ganz wenig dafür ausgerichtet. Also allein in den Psychiatrien, dass da irgendwie die ÄrztInnen Menschen mit Behinderung aufnehmen und sie behalten und mit ihnen umgehen können und wie Jan so ein bisschen angedeutet hat, dann auch nicht alles irgendwie auf die Behinderung, also jegliche Symptomatik irgendwie mit der Behinderung erklärt wird und dass es dann irgendwie heißt, ach nee, das ist, weil der so beeinträchtigt ist, da kann ich gar nicht psychiatrisch oder therapeutisch oder wie auch immer arbeiten. Also das ist so ein Thema, was mich beschäftigt, wo ich merke, da gibt es eine hohe Diskrepanz zwischen Angebot und Bedarf.
Ja, zum Beispiel der Klassiker ist auch so dieses selbststimulierende Verhalten oder wenn Leute sich an den Kopf schlagen oder solche, ja, so autoaggressives Verhalten, da wird immer ganz schnell das irgendwie mit irgendeiner Form von Behinderung assoziiert und wenig darüber nachgedacht, dass das halt auch Formen psychischer Entwicklung sind in vielleicht auch problematischen Lebensverhältnissen, ne? Also die halt dann dazu führen, dass sowas auf einmal entsteht und vielleicht auch entstehen muss aus so einer subjektiven Perspektive.
Oder auch Nebenwirkungen von Psychopharmaka, die machen ja auch nicht wenig mit Körper und Geist.
Ja, wie ist das zum Beispiel mit Medikamenten? Ist das so, dass ihr auch dann für Medikamentenvergabe zuständig seid oder habt ihr da einen Blick drauf? Kannst du was sagen zu den, also gibt es da Nebenwirkungen? Wie haben sich die Psychopharmaka entwickelt in den letzten Jahren? Werden die Leute noch mit so einer Chemiekeule einfach ruhig gestellt oder hat sich da was getan?
Also natürlich ist es für uns sinnvoll, da auch einen Überblick zu haben, den Medikamentenplan zum Beispiel vorrätig zu haben, dass wir das zur Kenntnis quasi vorliegen haben. Wir kooperieren auch mit verschiedenen Pflegediensten, die dann sowas bei Bedarf übernehmen auch. Also natürlich gibt es Menschen, die das komplett eigenständig alles managen und eigenständig managen wollen und auch können. Dann gibt es Menschen, die auch gar keine Medikamente nehmen. Und dann gibt es Menschen, die da gerne Unterstützung auch haben. Da kommt dann ein- oder zweimal am Tag tatsächlich auch der Pflegedienst und bringt die Medikamente mit.
Also, wenn,
also es gibt ganz verschiedene Formen.
Wenn es einen Pflegedienst gibt, dann soll soll der sich darum eher kümmern, oder? Also dann sagt ihr, okay, das mit den Medikamenten soll dann der Pflegedienst machen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, okay. Doch. Mhm. Das ist eine Kooperation, die wir dann eingehen. Genau. Und die stellen dann mit den Menschen die Medikamente oder stellen die schon beim Pflegedienst und bringen die dann den Menschen regelmäßig vorbei. Oder wie gesagt, Menschen, die das auch selber können und möchten die und schaffen, die haben das, machen das auch ganz eigenverantwortlich. Mhm. Also da,
ja.
Genau, da mischen wir jetzt nicht unbedingt viel mit.
Mhm.
Genau.
Ja. Abschlussfrage, Sonja, zu dem also den Fragenblock. Was macht dir denn Freude an deiner Arbeit? Was machst du gern?
Was ich gerne mache, die Kontakte, tatsächlich die Kontakte mit den Menschen und auch die wachsende Beziehung, die man hat mit den Menschen quasi über, wenn man sie über Jahre hinweg begleitet, da entsteht ja auch was Tragfähiges dann. Ja, ich sehe die Bewohner gerne so. Okay. Das,
schön. Ja. Sonst würdest du, glaube ich, auch nicht, was waren es, 9 Jahre, oder? Bist du jetzt schon in dem
Bereich? Ja, jetzt tatsächlich seit 2015. Ja, ist jetzt schon noch eine Zeit, ja.
Schön,
sehr schön. Ich bin alt geworden.
Erfahren.
Ja, so können wir uns auch sagen, ja.
Okay, Jan, leitest du über? Was kommt als nächstes?
Ja, jetzt kommt das berühmte A- oder B-Spiel, das wir immer noch am Ende haben. Also das heißt, wir stellen dir Fragen. Eigentlich stellen wir dir nicht Fragen, sondern wir geben dir so 2 Begriffe und du darfst entscheiden, welcher Begriff von den beiden ist deiner? Welchen würdest du eher nutzen? Mit welchem identifizierst du dich? Du hast du hast ein Veto. Du darfst einmal sagen, dass du dich da nicht entscheiden kannst oder beziehungsweise beides nimmst. Genau. Soll ich mal anfangen?
Mhm.
Meine Frage wäre, psychische Erkrankung, Kompetenz oder Defizit?
Boah.
Ah. Ich habe schon geantwortet. A, habe ich gesagt.
Also Kompetenz.
Ach so, ja. Ich soll das Wort benennen. Ja, okay,
ja,
dann sage ich jetzt mal, Kompetenz. Ohne größere Erläuterungen ist das Spiel.
Ja,
okay.
Genau. Sicht auf Individuum oder System?
Individuum.
Ich mache mal was anderes und zwar die allerwichtigste Frage von allen. Ketchup oder Mayo?
Ketchup. Die war sehr wichtig.
Meer oder Berge?
Meer.
Ich will noch eine fragen und zwar Parteinahme oder Selbstbestimmung?
Veto, sage ich jetzt mal.
Okay, spannend. Hätte ich nicht erwartet. Okay, echt cool. Überraschend. Gibt es denn irgendwas, wo du zu den Fragen oder zu diesen A oder B noch was erläutern willst?
Zweite Frage, die letzte Frage. Also es hängt auch immer so ein bisschen ab von den Sichtweisen dann. Also so, ich fand es gar nicht so einfach, immer dann ohne weitere Nachfragen oder ohne weitere Erläuterungen was zu beantworten. Aber das lässt dann ja auch vieles offen, was man sich dann selber auch noch, wo sich die Hörer dann selber auch noch Gedanken zu machen können. Ist auch spannend, ja.
Also das ist ja auch absichtlich so gemacht. Ich würde, glaube ich, bei fast allen Sachen, ich könnte das gar nicht, sondern würde immer sagen, so ja, sowohl das auch und das kommt dann.
Ja, eben.
Außer,
darf man ja nicht.
Darf man nicht. Außer bei Ketchup oder Mayo, da würde ich das niemals machen, sondern da würde ich ganz klar Mayo sagen. Deswegen war ich gerade sehr, aber es ist dieses, es ist so, ich habe das Gefühl, es geht wie so, das ist die wahre Spaltung, die wir in unserer Gesellschaft heute erleben. Ja. Ist Ketchup oder Mayo?
Okay. Eine sehr wichtige Frage. Gut, dass ihr die aufgenommen habt.
Ja. Okay, also ich hänge ja noch an, aber das müssen wir jetzt echt nicht aufmachen, aber ich merke, das wird mich noch beschäftigen. Psychische Erkrankung als Kompetenz. Super spannend.
Ja.
Das wird mich, glaube ich, jetzt noch beschäftigen.
Mhm.
Ich bin auf jeden Fall gleich noch da. Wir können
ja, ich würde sagen, wir machen hier Aufnahmestopp und reden einfach weiter, oder?
Ja, genau. Genau. Wir haben noch einen letzten Punkt, ja. Haben wir noch. Ne?
Ja, welchen denn?
Du kannst jetzt am Ende, beziehungsweise das ist der Punkt, wo du noch eine Empfehlung aussprechen kannst für die Zuhörerin. Das machen wir immer am Ende. Irgendwas, was dir spontan einfällt, ein Buch, ein Konzert, das du besucht hast, eine Ausstellung, Rehab, ne? Vielleicht empfiehlst du gleich auch nochmal eine, oder einen Film, irgendwas. Kann auch was sein, was länger her ist, muss nicht aktuell sein, irgendwas, wo du sagst, Leute,
ist ach, tatsächlich das schon an. Ziemlich lange her, aber es ist jetzt ganz passend, jetzt wo es kälter wird, jetzt wo die kalte Jahreszeit eintrifft, Jasmin-Tee. Ich habe vor ganz langer Zeit bei einem Bekannten mal einen leckeren Jasmin-Tee getrunken und seitdem nie wieder so einen leckeren Jasmin-Tee gefunden. Ich war auf der Suche, aber...
Das heißt, du probierst dich durch mit Jasmin-Tees.
Das wird jetzt meine To-Do sein, ja.
Schön, okay, Jasmin-Tee. Sehr schön.
Wenn jemand Empfehlung hat, was Jasmin-Tee betrifft, könnt ihr ja gerne auch an den BAP schreiben und dann leiten wir das an dich weiter. Wir haben einen Podcast
Okay, diese Funktion übernehmen wir auch. Genau, ihr könnt an den BAP schreiben, das ist ein gutes Stichwort. Vielen, vielen Dank, Sonja, dass du unsere Gesprächspartnerin warst und uns Einblick in deine Tätigkeit gegeben hast. Ich habe mich sehr gefreut, mich wieder mit dir zu unterhalten. Wir sind jetzt zum Ende.
Vielen Dank.
Ja, wir sind heute zum Ende unserer Folge angekommen. Und wenn ihr, liebe Zuhörenden, Anregungen, Ideen, Empfehlungen für Jasmin-Tees habt oder sonstige Fragen, dann schickt sie uns doch bitte an podcast@bhponline.de. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.